Es ist 12 Uhr. Einfach besser informiert. NDR 1 Radio MV. Die Mittagsschau. Kompakt, kompetent, auf den Punkt. Das Top-Thema.
Und das ist Tag 7 der privaten Rettungsaktion für den gestrandeten Buckelwal vor der Insel Pöhl. Luisa Maria Karius.
Genau, er ist noch immer nicht befreit und liegt an Ort und Stelle. Hannes Vogt ist heute unser NDR-Reporter auf Pöhl. Wie geht's dem Wal denn inzwischen?
Zumindest aus der Entfernung macht der Wal den Eindruck, recht fit zu sein. Er bewegt sich und ist agil. Aber offizielle Informationen darüber, wie es um den Wal genau steht, gibt es heute wieder nicht.
Mhm. Welche Maßnahmen sind denn heute geplant?
Der Wal wird aktuell weiter freigespült. Durch den niedrigen Wasserstand besteht die Gefahr, dass er durch sein eigenes Gewicht erdrückt wird. Deshalb soll unter ihm eine Kuhle geschaffen werden, damit er wieder tiefer ins Wasser sinkt und mehr vom Wasser bedeckt ist. Und weiterhin wird er auch von salzgetränkten Tüchern bedeckt. So wird seine Haut versorgt und vor der Sonneneinstrahlung geschützt.
Das heißt, es sind immer noch Leute direkt am Wal?
Genau. Also aktuell sind noch weiterhin am Wal. Taucher sind vor Ort, die Tierärztin-Initiative ist vor Ort, auch eine Tierärztin vom Umweltministerium ist vor Ort und weiterhin natürlich die Taucherarbeiten auf den Pontons, die gerade stattfinden.
Gestern hat die hawaiianische Tierärztin, die hierher gekommen ist, um zu helfen, Jenna Wallace, ja schwere Vorwürfe erhoben, dass sich zwei Leute aus der Privatinitiative wichtiger nehmen als den Wal. Kritik gab es unter anderem an dem, wie sie sagt, unprofessionellen Verhalten zweier Influencer aus der Initiative. Haben die sich jetzt mal geäußert?
Ja, inzwischen hat sich der eine, den sie meint, zumindest den Schriftsteller Sergio Bambaren, der hat sich eben der Presse gestellt. Und ihm wurde ja vorgeworfen von ihr, dass er lieber an seinem Buch arbeiten würde, anstatt dem Wal wirklich zu helfen. Doch dieser hat jetzt gesagt, dass er Wallace in zwei Tagen oder in den ganzen Tagen, wo sie waren, nicht einmal gesehen hat oder beziehungsweise nur zweimal gesehen hat, weil sie wohl die ganze Zeit geschlafen hätte aufgrund ihres Jetlags. Und darüber hinaus hat er auch noch gesagt, dass am Ende sie es gewesen sei, die ganze Aktion gefährdet hätte. Also so ist immer noch Aussage gegen Aussage.
Der andere Influencer hat sich nicht gemeldet?
Nein, der ist weiterhin noch vor Ort beim Wal und ist damit beschäftigt, ihn mit den Tüchern abzudecken.
Also die Initiative ist immer noch sehr mit sich selber beschäftigt. Wir bleiben natürlich an dem Thema Wal dran. Vielen Dank, Hannes Vogt. Ein neues Ultimatum an den Iran und wieder wird es verlängert. Die Hü-und-Hott-Politik von US-Präsident Trump ist auch ein Indikator für den wachsenden Druck, unter dem Trump innenpolitisch steht. Auch im Lager der Republikaner werden nämlich kritische Stimmen lauter. Die aktuelle Waffenruhe mit dem Iran, die wäre in der kommenden Nacht unserer Zeit ausgelaufen, um 2 Uhr. Nun hat Trump sie verlängert und auch nicht gesagt, wie lange. Nina Barth in Washington, was steckt dahinter? Was will er damit erreichen?
US-Präsident Donald Trump hat geschrieben, dass Pakistan ihn darum gebeten hat. Pakistan ist ja das Land, das gerade der Hauptvermittler ist. Und Trump hat eben auf seiner Plattform Truth Social mitgeteilt, dass die USA von Angriffen auf den Iran absehen, bis ein geeinter Vorschlag aus dem Iran auf dem Tisch liegt und bis die Gespräche abgeschlossen sind. Auf die eine oder andere Weise, hat Trump wörtlich geschrieben. Er will damit offensichtlich Zeit gewinnen. Trump hat wahrscheinlich die Hoffnung, dass es doch weitere Verhandlungen geben wird. Denn klar ist, der US-Präsident will diesen Krieg beenden. Es sieht aber so aus, als ob er nicht so richtig weiß, wie er das am besten macht, ohne das Gesicht zu verlieren. Trump hat aber auf Truth Social auch klargestellt, dass die US-Blockade der iranischen Häfen weitergeht. Und das ist ja im Moment ein zentraler Streitpunkt. Der Iran wirft den USA vor, dass sie mit dieser Blockade die Waffenruhe schon gebrochen haben.
Und gibt es darauf Reaktionen vom Iran oder aus Israel?
Noch keine offiziellen. Das heißt, wir wissen im Moment nicht, ob sich der Iran und auch Israel an die Verlängerung der Waffenruhe gebunden fühlen. Das werden die nächsten Tage wohl zeigen. Reagiert hat aber ein Berater von Mohammad Bagher Ghalibaf, dem Chefunterhändler und Parlamentspräsidenten des Iran. Und der Berater hat auf X geschrieben, dass die Verlängerung der Waffenruhe keinerlei Bedeutung hat und dass die Fortsetzung der Belagerung, damit meint er die US-Blockade der iranischen Häfen, dass die Fortsetzung der Belagerung sich nicht von Bombardierungen unterscheidet und dass es darauf eine militärische Antwort geben muss. Aber eine offizielle Reaktion aus dem Iran oder auch aus Israel gibt es bisher nicht.
Nina Barth aus Washington war das. Und jetzt weitere Meldungen. Deutschland bekommt zum ersten Mal eine umfassende Militärstrategie. Verteidigungsminister Pistorius hat heute sein Konzept dazu vorgestellt. Absehbar bleibe Russland die größte Bedrohung, sagte der Minister. Außerdem hat Pistorius ein Fähigkeitsprofil präsentiert. Das ist ein Plan, wie die Bundeswehr in Zukunft strukturiert wird und wie viel Personal gebraucht wird. Das Gesundheitsministerium will die Notfallversorgung reformieren. Heute befasst sich das Bundeskabinett mit dem Vorschlag von Ministerin Wagen. In Zukunft sollen Patienten gezielter Hilfe bekommen, statt dass sie in die Notaufnahmen gehen, die oft überfüllt sind. Dazu soll es in den Krankenhäusern und per Telefon Anlaufstellen geben, die die Patienten steuern. Nach der großen Drogenrazzia gestern in Demmin und in Jördensdorf im Landkreis Rostock wertet die Polizei jetzt Spuren aus. Gefunden wurden kiloweise Drogen, scharfe Waffen und mehrere tausend Euro Bargeld. Monatelang hatten die Beamten gegen 14 Personen ermittelt. Gestern hat die Polizei dann mit einem Großaufgebot zugeschlagen. Sehen Sie sich auch schon den 1. Mai herbei? Klar, dann ist wahrscheinlich so richtig Frühling. Vor allem soll dann aber der Sprit deutlich billiger werden. Stichwort Tankrabatt. Also 17 Cent weniger Steuern pro Liter Diesel und Benzin. Nun warnen Mineralölverbände, das könnte eng werden um den 1. Mai herum mit der Spritversorgung. Denn nur noch so tanken, dass es bis zum 30. April abends reicht und dann schnell am 1. Mai günstiger tanken, den Gedanken könnten ja viele Autofahrer haben. Sabine Geipel aus der ARD Verbraucherredaktion. Was ist dran an der Warnung?
Naja, dazu muss man sich erstmal den Mechanismus dahinter anschauen. Denn die rund 17 Cent weniger an Steuern pro Liter, die gelten ab dem 1. Mai nicht nur für die Kundinnen und Kunden an der Tankstelle, sondern auch erst ab dann für die Tankstellenbetreiber. Sie können sich erst ab dem 1. Mai günstigeren Sprit überhaupt erst besorgen. Es ist aber so, die Tankstellen, die haben ja noch Sprit bevorratet in unterirdischen Tanks. Den haben sie noch zum alten Steuersatz gekauft. Und nun sehen sie sich also gezwungen, zum 1. Mai diesen Sprit günstiger zu verkaufen, würden damit also eine Steuererleichterung weitergeben müssen, die sie vorher selbst nicht hatten. Ja, und gerade vor Feiertagen oder solchen langen Wochenenden, da stocken die Tankstellenbetreiber ihre Vorräte ja eigentlich auf. Und in dem Fall wird das für die aber zum finanziellen Risiko, weil sie ja theoretisch draufzahlen. So hat es mir der Bundesverband der freien und unabhängigen Tankstellen auch geschildert.
Müssen wir dann befürchten, dass der Sprit ausgeht?
Ja, der Verband sagt, das kann schon vorkommen, dass es vereinzelt Engpässe gibt. Und das halte ich auch für plausibel. Ist aber von vielen Faktoren abhängig. Denn einmal, wie entscheiden sich die Tankstellenbetreiber? Manche von der typischen Dorftankstelle, sag ich mal, denen bleibt vielleicht nichts anderes übrig, als die Tanks erst leer laufen zu lassen, bevor man sich dann zum 4. Mai günstigeren Sprit besorgt. Es wäre also auch nur ein vorübergehender Engpass. Große Mineralölkonzerne, die haben da betriebswirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten. Ja, und dann hängt es aber auch davon ab, wie viel ist noch im unterirdischen Tank drin? Wie hoch ist die Nachfrage? Also, wie wird das Wetter zum 1. Mai und am Wochenende? Wenn es Sonne gibt, so die Erfahrung des Verbandes, dann liegt die Nachfrage um 20% höher. Und jetzt wird sie natürlich auch noch höher sein, weil die meisten Autofahrer ja nicht zum 30. April voll tanken werden, wenn am 1. Mai der Tankrabatt kommt. Eine Möglichkeit wäre natürlich auch, den teuer eingekauften Sprit auch teuer zu verkaufen. Aber das ist natürlich jetzt, wo jeder auf die Preisanzeige an der Tankstelle schaut, ein Wettbewerbsnachteil in diesem hochsensiblen Markt.
Vielen Dank, Sabine Geipel. Tierhalter haben es ja nicht leicht. Es grassieren viele Krankheiten, die für ihre Bestände gefährlich werden können. Ob afrikanische Schweinepest oder die Vogelgrippe. Für manche gibt es glücklicherweise Impfungen. Deswegen erinnern die Landkreise, aber auch die Tierärzte im Land daran, dass Geflügelhalter regelmäßig den Impfstatus ihrer Tiere überprüfen und gegebenenfalls auffrischen. Für die sogenannte Newcastle-Krankheit, die der Geflügelpest ähnelt, gibt es in der Region um Friedland sogar eine Impfpflicht. Und damit die eingehalten wird, machen Tierärztinnen zweimal im Jahr eine Geflügelimpftour. Friederike Wittun war dabei.
Wie viele haben wir?
12 Hühner.
12 Hühner, wie letztes Jahr.
Perfekt. Tierärztin Franziska Kindler bei ihrem ersten Impfstopp an der Bushaltestelle in Ramelow. Die 29-Jährige vergleicht Halter und Anzahl der Tiere auf ihrer Liste. Ute Schönfelder, von der sie vergangenes Jahr die Praxis in Friedland übernommen hat, gibt den Impfstopp aus, kassiert ab. Pro Huhn kostet die Impfung 50 Cent. In Röhrchen füllen sie den bereits angemischten Impfstoff.
Das sind 200 Milliliter und wenn, also ergibt sich 1 Milliliter für 5 Tiere.
Genau.
Und wenn jemand kommt und sagt, ich habe 7, können wir das auch genau abmessen.
Ute Schönfelder zieht mit einer Spritze die kleinen Mengen bei jedem halt auf.
Es ist auch so, dass wir die Besitzer schon instruiert haben, dass wenn wir den Impfstoff dann in den kleinen Röhrchen dann abgegeben haben, dass sie dann sofort damit halt nach Hause gehen und das sofort ins Trinkwasser von den Hühnern geben, weil Lebendimpfstoff ist nur begrenzt haltbar und dass sie das dann sofort aufnehmen und trinken.
10 Dörfer stehen heute auf ihrem Plan. Übers Amtsblatt wissen die Geflügelhalter Bescheid.
Das ist gut so. Ist besser, als wenn ich in die Stadt fahren muss. Ich habe kein Auto, nicht.
Denn gerade, weil wir hier viel Vogelzug haben und dann ist das schon wichtig, dass die Hühner geimpft sind.
Die Tierärztinnen betonen, nicht alle Geflügelhalter wissen, dass es gegen die Newcastle-Krankheit eine Impfpflicht gibt. Sind die Tiere mit dem Virus infiziert, fressen sie nicht mehr, bekommen Atemnot, sterben.
Jedes Mal, wenn man sich ein Tier zulegt, ob es jetzt ein Hund oder eine Katze ist, muss man sich ja um die gesetzlichen Gegebenheiten einmal kümmern. Ich meine, ein Hund ist bei der Steuer ja auch angemeldet, Hundesteuer. Und genauso gibt es bei den Hühnern und anderen Nutztieren halt die Tierseuchenkasse, wo man auch einzahlen muss, je Tier, je Bestand. Aber das ist nicht so verbreitet, nicht so bewusst.
Rund 1200 Impfdosen geben sie heute aus. Das nächste Mal sind sie wieder im Herbst auf Geflügelimpftour über die Dörfer rund um Friedland.
Friederike Witthun hat berichtet.
Dankeschön.